Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Anja Quetkart zum Thema Impfen bei älteren Menschen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wieder zu einem Podcast-Beitrag zu wesentlich klinisch relevanten Themen natürlich. Und wir wollen heute über das Thema Impfen sprechen, nämlich Impfen bei älteren Patienten. Und wir haben uns hierzu natürlich auch wieder einen Studiogast eingeladen, der uns hier kompetent unterstützt bei dem Wissen, was es dort zu wissen gibt. Und ja, ich freue mich, dass wir darüber sprechen können. Mein Name ist Markus Hübbeler, ich bin hier an der Hochschule Bochum, Professor für klinische Pflegeforschung und dein Ansprechpartner hauptsächlich auch für Podcasts im Bereich Pflegewissenschaft, Pflegeforschung, aber heute interdisziplinär unterwegs, nämlich zusammen mit unserer DGG, der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Und mit der Kooperation quasi machen wir heute diesen Podcast zu dem Thema Impfen. Und ja, ich würde gerne einfach mal das Wort an dich geben, Anja, dass du einmal kurz vorstellst, wer du bist. Wir sprechen heute mit Dr. Anja Quetkart. Und wir sind ganz gespannt auf das Thema und vielleicht beginnst du einfach mal zu erzählen, wer du so bist.
Ja, erstmal hallo und danke für die Einladung und für das Interesse an dem Thema. Mein Name ist Anja Quetkart, ich bin Internistin von Hause aus und habe die Zusatzqualifikation für Geriatrie und war in der Uniklinik in Jena lange Jahre tätig, als Chefärztin der Klinik für Geriatrie dort und bin da so über die Thematik des klinischen Alltags, dass halt die älteren Herrschaften doch häufig unter Infektionskrankheiten leiden, bei dem Thema des Impfens gelandet, was eigentlich nicht so das ganz klassische Thema des Geriaters ist. Und habe dieses Thema dann irgendwie so für mich entdeckt und weiter bearbeitet. Habe dann auch Mitstreiter gefunden in der Fachgesellschaft, eben in der DGG. Dort haben wir gemeinsam eine AG Impfen gegründet, die sich eben tatsächlich mit der Thematik spezifisch für die älteren Herrschaften beschäftigt auch und bin dann jetzt seit November 2022 gewechselt von Jena hier an das Klinikum Osnabrück, wo ich jetzt eben hier die Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin verantworte und habe so dieses Impfthema mitgenommen sozusagen, begleitet mich weiterhin. Und die Beschäftigung mit dem Thema hat letztendlich dann auch dazu geführt, dass ich seit März 2023 jetzt auch Mitglied in der Ständigen Impfkommission am RKI bin und dort eben auch das Thema Geriatrie verantworte, was bisher bei den bisherigen STIKO-Mitgliedern nicht vertreten war.
Nimm uns doch mal mit, Anja. Warum braucht es da speziell Geriatrie in dem Themenbereich?
Ja, weil tatsächlich die älteren Herrschaften da schon andere Notwendigkeiten auch haben. Also wir wissen ja letztendlich, es ist eigentlich so ein bisschen allgemein Wissen, glaube ich, dass die Kinder besonders geschützt werden müssen. Und für die Kinder ist auch allen irgendwie klar, dass das Immunsystem eben einfach noch nicht ausgereift ist und deshalb bestimmte Dinge dort noch nicht so gut funktionieren, bis die dann eben ein bisschen größer geworden sind und eben die ganzen Systeme auch entsprechend sozusagen gereift sind. Und bei den Älteren sind wir praktisch am anderen Ende der ganzen Lebensspanne und haben da das Problem, dass das Immunsystem eben nicht mehr so gut funktioniert, was dann dazu führt, dass die Impfstoffe, die man einfach für den Durchschnittserwachsenen nutzen kann, zwar bei den Älteren auch helfen, aber eben längst nicht so gut wie in den jüngeren Jahren, viel Grundlagenforschung, muss man sagen, hat man diese Alterungsprozesse mittlerweile ein bisschen besser verstanden, aber längst noch nicht wirklich umfassend, aber zumindest so weit, dass man sagen kann, man hat eine Vorstellung davon, wie man Impfstoffe so anpassen kann, dass sie auch bei den Älteren trotz des schlechter werdenden Immunsystems, also der Alterung des Immunsystems, die man dann auch als Immunseneszenz bezeichnet, dass dann die Impfungen trotzdem eine ähnlich gute Wirksamkeit erreichen wie bei den Jüngeren letztlich. Und damit wird Impfen im Alter schon eine etwas andere Geschichte als eben im, ich sage das jetzt mal so in Anführungszeichen, im normalen Erwachsenenalter.
Sind die Impfstoffe diesbezüglich angepasst worden oder sprechen wir speziell von für die Zielgruppe entwickelten Impfstoffen?
Die sind tatsächlich für die Zielgruppe entwickelt. Da gibt es unterschiedliche Technologien, die man da nutzt. Das Einfachste ist tatsächlich, dass man die Impfstoffdosis erhöht, dass man also praktisch mehr Antigen spritzt, um eine bessere Wirksamkeit zu erreichen. Das ist jetzt in dem Sinne keine innovative Technologie, aber nichtsdestotrotz mussten auch diese Impfstoffe ja gesondert zugelassen werden und haben damit auch diese ganzen Studienschritte, die da eben absolviert werden müssen. Das gesamte Zulassungsverfahren musste auch für diese Impfstoffe gemacht werden, auch wenn sie eben nur mehr Antigen enthalten. Man hat aber gleichzeitig auch tatsächlich nach anderen Technologien gesucht und hat da verschiedenste Dinge etablieren können, also zum Beispiel, dass man die Impfstoffe nicht in den Muskel spritzt, sondern dass die intrakutan gegeben werden, weil in der Haut bestimmte Abwehrzellen sitzen und die Idee dahinter war, wenn man praktisch direkt an das Organ rangeht, wo man das Antigen sozusagen direkt den Abwehrzellen verfügbar macht, dass man auch damit einfach eine bessere Immunantwort auslösen kann. Das funktioniert auch mit bestimmten Impfstoffen und so hat sich das eben weiterentwickelt, sodass man jetzt tatsächlich Impfstoffe hat, die auch ausschließlich für die höhere Altersgruppe zugelassen sind.
Ist dieses Wissen schon gut angekommen in der klinischen Versorgung, in der Niederlassung, zum Beispiel beim Hausarzt aus deiner Sicht oder gibt es da noch Nachholbedarf?
Ich glaube, das ist schon, also es ist dadurch ganz gut angekommen mittlerweile, dass eben auch die STIKO sich damit beschäftigt hat und auch spezifische Impfempfehlungen für diese Altersgruppe eben rausgibt und erarbeitet. Und man damit natürlich jetzt auch so ein bisschen mehr Sicherheit hat. Ich glaube, für den Hausarzt ist es schon schwierig, da die ganze Impfstofftechnologie jetzt in dem Sinne im Blick zu behalten und irgendwie mitverfolgen zu können, was da alles so an Neuentwicklung auf dem Markt ist oder sich tatsächlich so peu à peu etabliert und auch zu sehen, wie ist denn da die Studienlage, wie sinnvoll oder unsinnig ist das denn im Einzelnen. Und von daher glaube ich, ist es gut, dass die STIKO mit ihrem Standardvorgehen eben auch sagt, okay, da gibt es einen neuen Impfstoff, der ist für eine bestimmte Gruppe, das sind ja dann jetzt in diesem Falle, worüber wir gerade reden, die Älteren, aber es gibt ja auch für andere spezifische Gruppen noch Impfstoffe, dass man eben sagen kann, die gibt's jetzt, es gibt die Zulassungsstudien, der Wirkstoff ist zugelassen und jetzt guckt man, wie sieht die Datenlage aus, macht das Sinn, eine spezifische Empfehlung auszusprechen? Und dann, glaube ich, hat man auch eine andere Grundlage, zumal man ja auch als Arzt jenseits der STIKO-Empfehlungen Impfungen durchführen kann. Also das heißt ja nicht, weil etwas nicht empfohlen ist, darf ich es nicht tun. Aber mit den Begründungen, die STIKO ja bei ihrer Empfehlung oder zum Teil auch bei Nicht-Empfehlungen mitgibt, hat man einfach eine ganz gute Basis, auf der man dann zum Beispiel auch solche Einzelfallentscheidungen besser treffen kann. Und da, glaube ich, kommt es zunehmend besser an.
Ja, super. Wie ist das denn? Kannst du generell sagen, welche Impfungen für ältere Patienten empfohlen werden? Oder muss man eher auf die chronische Erkrankung schauen, die derjenige hat? Was würdest du da sagen?
Letztendlich unterscheidet man bei den Impfempfehlungen diese beiden Gruppen. Es gibt praktisch einmal die Standardimpfempfehlungen, die tatsächlich auch übers Alter definiert sind. Und dann ist tatsächlich so ein Cut typischerweise der 60. Geburtstag, also ab 60 zum Beispiel ist standardmäßig eine Grippeimpfung empfohlen. Ab 60 ist auch standardmäßig eine Pneumokokkenimpfung empfohlen. Auch die Herpes-Zoster-Impfung ist ab dieser Altersgruppe als Standard empfohlen. Ein bisschen anders ist es ja zum Beispiel bei der ganz neuen Empfehlung zum Schutz gegen RSV-Infektionen, also dem Respiratory Syncytial Virus, kann man nicht so leicht aussprechen, aber kurz RSV, auch eine Atemwegserkrankung. Da zum Beispiel hat man jetzt andere Alterscuts eingeführt, da ist die Standardimpfung empfohlen für die Gruppe der ab 75-Jährigen. Und wenn man jetzt bestimmte Vorerkrankungen hat, vergessen habe ich jetzt tatsächlich noch die Covid-Impfung, auch die ist ab 60 standardmäßig einmal im Jahr empfohlen. Und sowas wie Tetanus, Diphtherie zieht sich tatsächlich durch, so als Impfbasis, wenn man so will. Das ist altersunabhängig. Da haben die Älteren keine andere Empfehlung als die jüngeren Erwachsenen. Das sollte wiederholt werden alle 10 Jahre. Das wäre jetzt erstmal der Standard. Und davon abgegrenzt werden die Indikationsimpfungen. Und die Indikation ergibt sich immer oder regelhaft aus bestimmten Erkrankungen. Also so ist zum Beispiel die Herpes-Zoster-Impfung empfohlen jetzt schon auch ab 50, in dem Moment, wo Erkrankungen vorliegen, die das Immunsystem schwächen. Oder die Grippeimpfung gibt es die berufliche Indikation. Alle, die mehr mit Menschen zu tun haben, alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, haben über ihre berufliche Tätigkeit, unabhängig vom Alter, unabhängig von Begleiterkrankungen, eine Impfindikation. Aber jetzt zum Beispiel bei Grippe, bei der Pneumokokkenimpfung, auch bei der RSV-Impfung gibt's eben, zieht man praktisch die Impfempfehlung vor, unabhängig vom Alter, wenn eben bestimmte chronische Erkrankungen vorliegen. Klassischerweise gehören dann bei Atemwegserkrankungen meist Herzerkrankungen dazu, chronische Lungenerkrankungen oder eben grundsätzlich Erkrankungen, die in irgendeiner Form das Immunsystem schwächen im weitesten Sinne.
Welche Impfungen können denn kombiniert werden? Das ist ja für die praktische Durchführung schon sehr relevant, würde ich so einschätzen, dass man möglichst viele Impfungen miteinander kombinieren kann, sodass es für den Patienten angenehmer ist und auch vom Ablauf her für das Gesundheitspersonal, für die Ärztinnen und Ärzte gut einsetzbar ist. Welche können wir denn kombinieren?
Also gut kombinierbar sind auf jeden Fall zum Beispiel die Grippe- und die Pneumokokkenimpfung. Das sind dann aber trotzdem zwei einzelne Impfstoffe, die auch als Einzelgaben appliziert werden. Aber das ist dann so das Prinzip einmal rechts, einmal links. Dann hat man halt eine Impfung in beiden Armen. Mit RSV, das hatte ich gerade schon gesagt, das sind ganz neue Impfungen. Da gibt es noch nicht so viele Daten zu, wie da Kombinationen gehen. Da kann man jetzt tatsächlich noch nicht auf Daten zurückgreifen. Da kann man nur sagen, also gemeinsam applizieren kann man die in der Regel schon, weil man einfach Totimpfstoffe, das, was ich gerade genannt habe, sind alles Totimpfstoffe, die kann man gemeinsam geben. Im Einzelfall, und das ist dann das, was einem bei den älteren Herrschaften dann doch interessiert, ist ja die Frage, wenn ich jetzt zwei Sachen gleichzeitig gebe, ist die Immunantwort auf beide Impfungen gleich gut? Und das ist der Grund, warum man dann trotzdem solche Daten dazu auch erhebt, um das auch nachzuweisen und praktisch wegzukommen von nur diesem theoretischen Aspekt, dann auch zu dem Nachweis zu sagen, ja, das geht ohne Einbußen in der Wirksamkeit. Oder was man auch manchmal sehen kann, dass es sogar zu einer besseren Immunantwort führt. Auch solche Kombinationen gibt es durchaus. Aber das ist so, also das, was man so klassischerweise im Herbst appliziert, kann man auch kombinieren. Und auch die Covid-Impfung zum Beispiel kann man mit Grippe kombinieren, kann man auch mit Pneumokokken kombinieren.
Ja, dann ist ja vielleicht noch die Frage, wie ist das denn eigentlich mit Nebenwirkungen einer Impfung? Sind die irgendwie vergleichbar zu dem, was man so von Kindern kennt? Oder gibt es da Verläufe, die man im Blick behalten sollte? Kannst du uns dazu was sagen, Anja?
Also grundsätzlich sind die Nebenwirkungen, die bei einer Impfung auftreten können, bei den Erwachsenen oder auch gerade bei den Hochbetagten nicht anders als bei den Jüngeren. Klassischerweise, man will ja eine Immunreaktion auslösen. Das heißt, an der Einstichstelle gibt es eben eine Entzündungsreaktion, schlicht weil die ganzen Abwehrzellen sich da ansammeln und dann kommt es schon zu einer Schwellung, auch mal zu einer Rötung, auch zu Schmerzen. Damit das nicht zu übermäßig wird, gibt es immer die Empfehlung, zumindest am Tag der Impfung jetzt den Impfarm da nicht besonders stark zu belasten, also nicht über das übliche Maß hinaus. Aber in der Regel passiert tatsächlich an lokalen Reaktionen nicht viel mehr. Die sind allerdings häufig. Stärker ausgeprägt können die sein, wenn man eben mal Impfstoffe hat, die besonders stark gerade für die Älteren gemacht sind, die also da eine stärkere Wirksamkeit haben. Bei dem Einsatz dieser Impfstoffe sind diese Lokalreaktionen häufiger. Das andere, was man auch bekommen kann, sind sogenannte systemische Reaktionen. Also wenn praktisch der ganze Körper reagiert, dann kann es auch tatsächlich mal zu Fieber kommen, auch zu Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Also im Prinzip, wenn man so will, zu so unspezifischen Infektzeichen, die man bei einer Infektion auch bekommen kann, in der Regel deutlich weniger stark ausgeprägt, in der Regel nicht länger anhaltend als 2 bis 3 Tage. Sollte das stärker sein, sollte das wirklich eine hohe Fieberzacke sein, dann würde ich auch keine 3 Tage abwarten, dann würde ich tatsächlich eher den Arzt aufsuchen. Aber wegen Müdigkeit, Abgeschlagenheit, da kann man tatsächlich 3 Tage zuwarten und da mal gucken, was passiert. Und ansonsten ist es auch erlaubt, mal ein Schmerzmittel einzunehmen, wenn der Arm gar so weh tut. Aber das sind so die üblichen Reaktionen, die auftreten können und auch häufiger sind.
Sollte ich als Arzt Patienten im Blick behalten, die vielleicht ein niedriges Ausgangsgewicht haben, irgendwie empfehlen, dass man nochmal auf die Trinkmenge achtet oder wenn Appetitlosigkeit oder so dazukommt, dass man da sich besser darauf vorbereitet? Oder würdest du sagen, das ja, ist jetzt nicht das Primäre?
Also ich glaube nicht, dass man jetzt dadurch, dass man da besondere Sorgfalt walten lässt, es erreichen kann, dass ich jetzt weniger an solchen Nebenwirkungen hätte. Aber ich kann natürlich besser eine Impfreaktion von anderen Reaktionen unterscheiden, wenn ich sagen kann, da ist aber auf eine ordentliche Trinkmenge zum Beispiel, auf eine adäquate Ernährung geachtet worden. Das heißt, wenn da jetzt jemand schlapp und müde ist und dem geht es irgendwie unspezifisch schlechter, dass ich dann auch schon eher sagen kann, ja, das wird dann wohl jetzt die Reaktion auf die Impfung sein und ich muss nicht noch drüber nachdenken, ob der gerade, weil er zu wenig getrunken hat, irgendwie ins akute Nierenversagen kommt. Ne? Also von daher, glaube ich, macht es schon Sinn, zu gucken, dass ich das in möglichst stabilen Verhältnissen mache und dass ich in der Zeit gerade auf die Dinge nochmal achte, auf die man aber eigentlich ohnehin achten sollte. Was, glaube ich, wichtig ist, wenn die Impfreaktion über das, was ich gerade genannt habe, hinausgeht, also wenn zum Beispiel plötzlich so ganz andere Sachen auftreten, wie eine Lähmungserscheinung oder sowas, das ist immer etwas, das Aufmerksamkeit verlangt. Das kann eine völlig andere Erkrankung sein, die sich da gerade meldet. Das kann aber tatsächlich auch mal eine ganz seltene Impfreaktion sein, die auftreten kann. Und dann ist es ganz wichtig, dass man da auch zügig entsprechend einen Arzt aufsucht, um das zu differenzieren, um gegebenenfalls auch Therapien einzuleiten und natürlich auch, um solche Vorkommnisse auch zu melden. Das wird ja auch gemonitort, solche schwerwiegenden, also nicht nur die schwerwiegenden, aber gerade die sind wichtig zu monitoren, wenn es zu solchen Impfreaktionen kommt. Und deshalb, egal, wenn es nach einer Impfung im direkten zeitlichen Zusammenhang zu einer schwerwiegenden Veränderung kommt, dann den Arzt aufsuchen und den Impfausweis mitnehmen.
Mhm. Anja, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was zu den Impflücken, also zu den Bevölkerungsgruppen, die ja durch Impfstrategien, durch Impfinitiativen nicht so erreicht werden. Gibt es da zum Beispiel Situationen, wo Menschen pflegebedürftig werden, nicht mehr den Arzt so gut erreichen können oder auch vielleicht Menschen mit Sprach- und Kommunikationsproblemen, sei es fremdsprachlich geprägt oder sei es aufgrund von Vorerkrankungen? Gibt es da so Gruppen, wo wir besonders Acht drauf geben müssen, dass die dann auch erreicht werden?
Also letztendlich, glaube ich, ist es erstmal ein Problem des Bewusstseins auch. Ne? Impfen ist bei ganz vielen noch im Kopf, das ist was für Kinder. Und den Rest trifft es eigentlich nicht so. Und genau so sehen auch die Impfquoten in der Bevölkerung aus. Also am besten sind tatsächlich die Kinder geimpft. Und dann verdämmert das aber schon so im jugendlichen Alter. Da wird es dann schon schlechter mit der Durchimpfungsrate für bestimmte Erkrankungen. Und bei den Erwachsenen sieht man dann oftmals, also die Eltern, die sind dann wieder ganz gut geimpft, einfach weil die durch die Kinder, ne, haben die wieder Kontakt zum Thema Impfen und dann wird vielleicht auch nochmal der eigene Impfpass angeguckt und dann fällt da auf, was irgendwie fehlt. Ne? Früher war immer die Zeit, als es noch verpflichtend den Bundeswehreinsatz gab. Das war so der klassische Zeitpunkt, wann die Jungs nochmal einen ordentlichen Impfstatus kriegten, weil da praktisch routinemäßig geguckt worden ist. Und das ist das, was uns manchmal so fehlt, dieses routinemäßig draufschauen, um eine gleich hohe Durchimpfungsrate zu halten. Weil an der Indikation, wenn man jetzt sowas nimmt wie Tetanus, Diphtherie, ändert sich ja nichts. Die ist für junge Erwachsene genauso wie für Ältere. Sodass ich glaube, dass es gar nicht jetzt so spezifisch ein Problem des hohen Alters ist, sondern das ist schon mal erstmal ein Problem des Erwachsenenalters, glaube ich, muss man sagen. Spezifisch für die Älteren ist dann eher wieder, wenn sie selber das Impfen gar nicht auf dem Schirm haben und eher so die Haltung haben von Ja, so eine schwere Grippe habe ich ja nie gehabt. Ich habe früher keine Grippeimpfung gehabt. Warum soll ich jetzt eine Grippeimpfung brauchen? Das passt schon. Oder eben auch durchaus mal Vorurteile. Ne? Wenn man dann hört, da ist einer Grippe geimpft worden und dann ist er trotzdem krank geworden. Das, glaube ich, ist so das Problem, dass die Erkrankungen, die man durch die Impfungen verhindern möchte, in ihrer Auswirkung auf den Einzelnen, aber auch für diese Bevölkerungsgruppe oftmals unterschätzt werden. Weshalb auch manchmal so ein bisschen die Fehlwahrnehmung ist, dass das trifft mich nicht. Also ich brauche das nicht. Ich bin fit genug. Ich habe da kein Risiko für mich. Und so dass man schon sieht, dass insgesamt da die Impfquoten schlechter werden. Bei den Hochaltrigen wird es tatsächlich wieder besser. Da, glaube ich, merkt man, da kommen ja oftmals dann zwei Indikationen zusammen, dass jemand allein dadurch, dass er jetzt eben älter ist, eine Impfindikation hat. Und sehr häufig findet man ja im höheren Alter auch vermehrt Begleiterkrankungen, also ne, so als Schlagwort die Multimorbidität. Das heißt, da kann dann schon ein einzelner Mensch gleich mehrere gute Gründe haben, geimpft zu werden. Und dann steigt auch wieder die Quote derer, die geimpft werden. Aber wir sind bei allen Erwachsenen, salopp gesagt, Lichtjahre weit von den Impfquoten entfernt, die wir bei den Kindern erreichen. Also von daher, glaube ich, ist das insgesamt ein Problem.
Die wir aber erreichen müssten, um auch wirksam, ja durch die Durchimpfung auch die Verbreitung oder das Wiederaufleben von Erkrankungen
genau.
zu verhindern.
Und auch, sagen wir mal, wenn man jetzt eine spezifische Gruppe als Risikogruppe betrachten wollte, dann sind das, also würde ich tatsächlich sagen, das sind zwei unterschiedliche Gruppen bei den Älteren. Das sind zum einen die Pflegeheimbewohner, weil die natürlich durch das Setting, dass sie ja doch mit relativ vielen infektionsgefährdeten Menschen auf relativ kleinem Raum beisammen sind, damit hat man natürlich nochmal ein höheres Risiko, dass es ein richtiges Ausbruchsgeschehen geben kann. Also das heißt, einer infiziert sich und durch irgendwelche Gruppenaktivitäten oder, hat man halt leichter die Möglichkeit, dass sich das dann innerhalb in einer Einrichtung sehr schnell verbreitet. Also bei der Covid-Pandemie hat man das tatsächlich ja gesehen, dass es da richtig gehäuft auch so Ausbruchssituationen in Pflegeeinrichtungen gegeben hat. Dasselbe kennt man aber schon lange auch für Grippeinfektionen, dass auch die zu richtigen Ausbrüchen führen können, zum Teil eben auch in Kitas und Schulen, aber eben tatsächlich auch in Pflegeeinrichtungen. Das heißt, das wäre jetzt eine nochmal sozusagen on top auf die Altersindikation, ist tatsächlich auch der Umstand, in einem Pflegeheim zu wohnen, ist eine Impfindikation. Also nur das Setting sozusagen, daraus ergibt sich schon die Indikation. Und das wäre natürlich ein Punkt, wo man sich durchaus überlegen kann, dass man da Impfquoten steigern könnte, indem man da auch die Einrichtungen stärker mit einbindet. Zum Beispiel. Oder auch den, ja, so wie man das von früher kennt, ne? Sowas wie den öffentlichen Gesundheitsdienst, ne? Der da mit einspringen könnte. So wie man früher Schulimpfungsprogramme hatte, die man aber ja so auch nicht mehr hat. Wären das so Überlegungen, die man anstellen könnte, wenn man denn da Impfquoten steigern wollen würde. Und ich glaube, die zweite kritische Gruppe wären dann aus meiner Sicht tatsächlich die älteren Herrschaften, die zu Hause versorgt werden, aber schon relativ immobil sind. Also wo der Hausarzt zum Beispiel den Hausbesuch machen muss für eine Versorgung, denn dann wird die Logistik mit der Impfung auch schwieriger, so Kühlketten einzuhalten oder wenn man jetzt die Covid-Impfung nimmt, wo es keine Einzeldosen gibt, das macht das alles schon sehr viel schwieriger und damit ist das eine andere Gruppe, die auch meist durch Alter und Erkrankung eine Impfindikation hat, aber die man tatsächlich schlecht oder schlechter zumindest erreicht, wo man sich noch mal mehr Gedanken machen muss, wie man das gut umsetzt.
Gibt es da konkrete Vorschläge, um das hinzukriegen? Oder würdest du sagen, dass das eher noch projektiert, untersucht werden muss, welche Hürden insbesondere dafür sorgen, dass die Leute nicht erreicht werden?
Also es gibt schon einiges an Untersuchungen, dass man sich über die Hürden speziell Gedanken gemacht hat. Wenn man das aber tatsächlich in Studien erfassen will, dann ist die erste Hürde schon, dass man auch für die Studie diese Menschen erreichen muss, sodass in vielen Studien, die mal so Impfhürden erfasst haben, genau diese Gruppe tatsächlich auch wieder durchs Raster gefallen ist. Sodass ich denke, wenn man es ganz genau wissen wollen würde und man das wirklich mit Daten unterfüttern wollte, dann wäre da noch genug Forschungsaktivität zu liefern. Aber das ist natürlich auch alles relativ aufwendig. Andersrum weiß man, das kann man ja routinemäßig erheben, über Krankenkassendaten zum Beispiel kennt man die Impfquoten in diesen Altersgruppen. Wenn man sich dann die Mühe machen würde, zum Beispiel die Daten der Krankenkassen und der Pflegekassen zusammenzupacken, dann wäre es auch nochmal leichter, da genauer die Risikogruppen auch zu erkennen, weil darüber kann ich ja dann sehen, dass zum Beispiel vermutlich der höhere Pflegegrad da auch mit eine Rolle spielt, ne? Wenn der oder diejenige nicht gerade in einer Pflegeeinrichtung ist, weil dann wird ja tatsächlich die ärztliche Versorgung schon wieder einfacher. Überlegungen gibt es da eine Menge. Die Umsetzung scheitert sehr, sehr häufig an dem höheren Aufwand, den man sicherlich hat, an den Möglichkeiten, dass man verschiedene Akteure unter einen Hut kriegen muss, die eigentlich mal so primär nichts miteinander zu tun haben. Also da ist, glaube ich, noch genug Luft nach oben, wie man das besser machen kann.
Wir müssen vielleicht noch über die Menschen sprechen, die nicht einwilligungsfähig sind, zum Beispiel Menschen mit einer Demenz. Würdest du sagen, die Zielgruppe ist relativ gut abgedeckt oder gibt es auch da aufgrund dieser Nicht-Einwilligungsfähigkeit und zum Beispiel der Zusammenarbeit mit dem Betreuer oder einem Familienangehörigen, der die gesundheitlichen Fragen übernimmt, gibt es da dementsprechend noch höhere Hürden und auch vielleicht größere Impflücken?
Also ich denke, der Aufwand ist tatsächlich nochmal größer, weil ich ja nicht nur auch wenn jemand im juristischen Sinne nicht einwilligungsfähig ist an der Stelle, muss ich ihm ja aber trotzdem erklären, was ich mit ihm vorhabe. Das kann ich ja nicht so im Überfallkommando mäßig machen. Das heißt, ich habe letztendlich sowohl den Betroffenen selber ja entsprechend zu informieren, als auch dann für die wirkliche Einwilligung den entsprechenden Vorsorgebevollmächtigten. Und das heißt, ich muss letztendlich eigentlich schon ein Gespräch mehr führen, was den Aufwand für die impfenden Ärzte natürlich erhöht. Und ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen, dass es einem leichter fällt, die Entscheidungen zu treffen für sich selber. Aber dass man vielleicht, wenn man für einen anderen entscheidet, noch mal mehr drüber nachdenkt und noch mal genauer versucht, für und wieder irgendwie abzuwägen. Und so dass es, glaube ich, schon an manchen Stellen so ist, dass das noch mal ein extra Aufwand ist und damit das Risiko, dass vielleicht doch nicht geimpft wird, einfach erhöht ist. Andersrum man aber wieder sagen muss, gerade Demenzpatienten sind von Infektionskrankheiten noch mal besonders bedroht. Also wenn wir auch da wieder an die Pandemie denken zum Beispiel, bei Covid konnte man auch zeigen, dass gerade Demenzpatienten schwerere Verläufe hatten, sodass auch die Erkrankung als solche, also das Vorhandensein einer Demenz im Sinne der Indikationsimpfempfehlung da auch bewertet worden ist letztlich. Sodass man schon sagen muss, Demenzpatienten erleiden relativ häufig Infekte. Also das ist der häufigste Grund auch, warum Demenzpatienten im Krankenhaus vorstellig werden. Und damit muss man sich schon gut überlegen, ob man impft oder nicht impft. Andersrum gibt es dann natürlich auch Situationen, wo man sagen muss, die ganz weit fortgeschrittenen Demenzpatienten, die vielleicht auch eine Festlegung haben, zu sagen, ab einem bestimmten Schweregrad möchte ich bestimmte Interventionen nicht mehr haben, dann kann man sich auch durchaus überlegen, ob es da nicht im Interesse des Betroffenen ist, auch mal nicht zu impfen. Also das ist tatsächlich nicht so einfach und braucht nochmal mehr Aufwand, das zu klären.
Das heißt auch eine ethische Fallbesprechung, die man dann im Zweifel durchführen muss, um zu gucken, ist das ratsam
oder eher nicht? Also wirklich dann auch nochmal zu schauen, was hat denn derjenige auch selber festgelegt? Gibt es eine Patientenverfügung? Wie ist die formuliert? In den seltensten Fällen wird eine Patientenverfügung das Thema Impfen abdecken, sondern da muss man wirklich sagen, okay, was ist denn da festgelegt? Welchen Tenor kann ich daraus entnehmen? Was wäre bis zu welchem Schweregrad denn gewünscht gewesen? Und da muss man natürlich auch sagen, dass jemand, der zum Beispiel so schwer betroffen ist, auch per se das Risiko hat, mal plötzlich zu versterben. Und das war zum Beispiel auch in der Pandemie eine Diskussion, dass man da ja sehr frühzeitig auch in den Pflegeheimen unterwegs war, weil man eben gesagt hat, das ist die am stärksten gefährdete Gruppe, mal als erstes. Deshalb sind die ja sehr früh auch mit Impfungen verseucht worden. Und dann war es ja so ein bisschen die Frage, wenn es dann zu einem Todesfall kam im Kontext der Impfung, war das jetzt gerade in der Pandemie, ne, neuer Impfstoff, so viel wusste man da auch noch nicht, war das jetzt impfassoziiert und damit durch die Impfung möglicherweise sogar getriggert? Oder war das jetzt einfach eine Situation, wo man sagen muss, derjenige war schon schwer vorerkrankt und auch ohne eine Impfung oder auch im Zweifelsfall auch ohne eine Infektion hätte es jederzeit zum Versterben kommen können. Das sind dann natürlich auch schwierige Sachen. Und natürlich auch je schwerwiegender jemand jetzt erkrankt ist, auch immer wieder die Frage, wie gut ist dann noch die Impfwirksamkeit, ne? Weil auch da muss man ja sagen, für solche Menschen gibt es de facto keine Daten, weil die natürlich in Studien nicht berücksichtigt sind.
Ja, absolut. Und ich wollte noch ergänzen, natürlich wird auch bei Menschen mit Demenz, vor allen Dingen in den späten Stadien, ja nicht mehr richtig erkannt, ob jetzt eine Infektion vorliegt, weil sie einfach die Symptome erstmal nicht äußern, dass sie sich genau vielleicht in gewohnter Weise sagen, ich bin schwach oder ich kann schlecht atmen oder so etwas. Das wird ja nur erkannt durch sorgsame Beobachtungen, die häufig ja dann auch untergeht, sei es in den Familien, sei es in den Pflegeheimen selber und deswegen wahrscheinlich auch erst recht spät dann, wie du es ja schon gesagt hast, vielleicht dann der Weg ins Krankenhaus gesucht wird und die klinischen Behandlungsmöglichkeiten dann schon ja gar nicht mehr so vielfältig sind, ja, die man dann noch zur Verfügung hat.
Ne? Ja, das ist im Prinzip der Punkt, warum sehr häufig die Betroffenen schon mit einer stärker oder mit einer schwerwiegenderen Infektion überhaupt erstmal vorstellig werden, als das jetzt bei jüngeren Patienten der Fall wäre, ne? Weil die noch selber sagen können, was sie an Veränderung merken, das kann der Demenzpatient nicht. Es sind typischerweise unspezifische Veränderungen. Und wenn man jetzt eben guckt, also ne, so ein Hitzetag wie heute, dann ist das natürlich schon die Gruppe, die einfach schon durch die Hitze schwer gebeutelt sind. Wenn da jetzt aber noch eine Infektion draufkommt, dann jetzt per se einfach auch in der Pflegeeinrichtung oder auch als Familienbetreuer zu erkennen, was ist denn jetzt was? Und man möchte natürlich auch nicht einfach so denjenigen ins Krankenhaus verbringen, weil man sich auch klar machen muss, auch dieser Wechsel ist ja für den Betroffenen schon wieder eine Belastung. Und auch dieser Ortswechsel ist mit einem Delirrisiko bei den Demenzpatienten verbunden. Also man muss schon gut abwägen und sich überlegen, was ist denn auch das Beste, was ich wieder erreichen kann, wenn ich eine Infektion verhindere, wenn ich eine Infektion therapiere. Und das, glaube ich, muss man auch in die Überlegungen, was will ich tun oder was lasse ich vielleicht auch mal sein, mit einbeziehen. Das ist keine leichte Entscheidung und auch nichts für zwischen Tür und Angel.
Vielleicht reden wir noch über das Thema impfkritische Zielgruppe, Klientel. Ist ja auch in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen initiiert durch die Corona-Pandemie nicht weniger geworden per se. Dass immer wieder betont wird, dass Impfen vielleicht gar nicht notwendig ist und nur ein riesiges Geschäft ist. Vielleicht sogar im Gegenteil irgendwie schädlich für die Menschen. Wie geht man damit um? Weil Impfen ist ja, so weiß es ja die Medizingeschichte, einer der wesentlichen Schritte, die dazu geführt hat, dass Menschen ein längeres Überleben haben. Und wenn ich jetzt aber Menschen beraten soll, stelle ich mir das sehr aufwendig vor, dass es nicht so einfach ist, für den behandelnden Arzt, die behandelnde Ärztin da die richtigen Worte zu finden. Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, als erstes muss man sich angewöhnen, Bedenken auch ernst zu nehmen und überhaupt mal hinzuhören, was das denn jetzt genau für Bedenken sind. Ich glaube, im Moment haben wir auch so ein bisschen die Situation, dass wir sehr schnell von impfkritischen Leuten sprechen, wenn jemand nicht sofort Ja sagt. Also ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Es gibt tatsächlich die Impfskeptiker, die man auch mit den besten Argumenten nicht überzeugen kann. Die, ja, es sind dann auch oftmals Leute, die eher so in Richtung Verschwörungstheorien denken. Und da, glaube ich, helfen auch Sachargumente wenig. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, erstmal nachzuhören, warum denn jemand denkt, dass die Impfung nichts für ihn ist. Bei den Älteren ist es tatsächlich oftmals so, dass die Sinnhaftigkeit dadurch in Frage gestellt wird, dass man die Erkrankung, die verhindert werden soll, gar nicht als so gefährlich für sich selber betrachtet. Oder aber es sind Leute, die sagen, naja, eigentlich habe ich mein Leben gelebt und so eine Infektion wäre jetzt irgendwie auch eine elegante Methode zu sagen, so, das war's jetzt. Und dann wird diese Infektion eben nicht behandelt. Und dann ist das mein Abschied von der Welt. Auch das darf man nicht vergessen. Diese Argumente gibt es durchaus. Ich glaube, was man solchen Patienten zum Beispiel immer noch mal sagen muss, ist, dass ja nicht bei weitem jeder gleich verstirbt, wenn er eine solche Infektion hat. Also gerade zum Beispiel für die Grippe weiß man das oder auch jetzt für die RSV-Infektionen gibt es da auch entsprechende Daten, auch für Pneumonien im Allgemeinen, dass die weit größere Zahl der Betroffenen die Infektion ja überlebt, aber nach dem Überleben in einem funktionell schlechteren Status ist, also mehr Hilfsbedürftigkeit erlebt, eine nochmals reduzierte Belastbarkeit erlebt. Und dass an der Stelle die Impfung eben auch solche zügiger voranschreitenden Verschlechterungen ja verhindern kann. Also, dass man da durchaus auch nochmal sozusagen altersspezifisch die Perspektive ein bisschen wechselt. Wir haben ja sonst immer die Idee, wir wollen die Infektion verhindern, um Überleben zu sichern. Und ich glaube, bei den Älteren geht's gar nicht, ist das nicht unbedingt das schlagende Argument, sondern eher das Argument zu sagen, ich lasse mich impfen, um eine weitere Verschlechterung zu verhindern. Und zum Beispiel ist die Impfung gegen Gürtelrose ja ein typisches Beispiel. Also das ist ja, damit will ich ja eine Erkrankung verhindern, die jetzt selten lebensbedrohlich ist, die aber mit einer massiven Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergeht, wenn sie denn zu der Komplikation zum Beispiel so einer Post-Zoster-Neuralgie, also dieser chronischen Nervenschmerzen führt. Und das, glaube ich, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man da möglicherweise auch ein bisschen anders auf die Sorgen und auf die Bedürfnisse eingehen muss. Ansonsten.
Das heißt ja, auch. Entschuldigung. Das heißt also eine allzu romantische Vorstellung von, ich habe eine Infektion und dann habe ich mein Leben gelebt, eben ein bisschen zu korrigieren und zu sagen, die meisten sind einfach mit einer stärkeren Grad der Behinderung später trotzdem am Leben, genau. Und haben eben das, die Situation stellt sich eben anders dar, ja, als sie sich das vorgestellt haben.
Genau. Und wenn es jetzt um den, um eher so Fehleinschätzungen geht, was eine Impfung alles an negativen Dingen bewirken kann, da gibt es tatsächlich auch vom Robert-Koch-Institut auch für viele Impfungen bereits vorbereitet, sogenannte Faktenblätter zum Beispiel, wo nochmal sehr genau pro Impfung dargelegt wird, was kann die Impfung, also wovor schützt sie tatsächlich, was kann sie auch nicht. Also wenn man daran denkt, dass zum Beispiel die Impfung gegen Pneumokokken eine Zeit lang so als einfache Formulierung als die Impfung gegen Lungenentzündungen beworben oder tituliert worden ist, dann wecke ich natürlich auch eine Erwartungshaltung, die Impfung gar nicht erfüllen kann, ne? Die schützt genau gegen eine Infektion durch einen bestimmten Erreger. Und Lungenentzündungen, die durch irgendwas anderes verursacht werden, die werden natürlich allesamt nicht verhindert. Und wenn dann jemand sagt, ne, da kenne ich hier in meinem Bekanntenkreis ganz viele, haben die alle gehabt und dann waren sie mit Lungenentzündung im Krankenhaus. Dann ist so das Erste, dass man sagen muss, okay, es ist immer ein bestimmter Erreger, gegen den eine Impfung überhaupt nur wirksam ist. Und eben auch, dass man klar sagen muss, die wenigsten Impfen schützen wirklich komplett zu 100% vor der Infektion. Sie schützen in der Regel sehr gut vor schweren Infektionen. Und auch das, glaube ich, muss man dann in der Aufklärung immer auch klar sagen, dass das nicht dieses Alles oder Nichts ist. Und zu sagen, wenn ich trotz einer Impfung den Infekt bekommen habe, dann habe ich in der Regel leichtere Verläufe. Also genau das, was wir gerade eben besprochen haben, dieses ich überstehe das Ganze, aber danach geht's mir schlechter. Diese anhaltende Verschlechterung, die kann durch Impfungen gut beeinflusst werden. Und auch, glaube ich, das ist etwas, was man Leuten, die sich da vielleicht schwerer tun, ja zu sagen, auch nochmal so ein bisschen bewusst machen muss.
Ja, wir können euch ja die Informationen vom Robert-Koch-Institut auch verlinken in den Shownotes. Als Link, wer dann sozusagen Interesse hat, kann sich da die Aufklärungsmaterialien runterladen und vielleicht zum Einsatz bringen, wo es notwendig ist. Ja, Anja, vielleicht kommen wir langsam zum Schluss und man nennt das ja neudeutsch so ein Wrap-up. Was würdest du sagen, was sind so deine wichtigsten Botschaften zu dem Thema, die du am Schluss nochmal finden möchtest?
Ja, da wäre mir wichtig, einfach, dass ich hoffe, dass ich rübergebracht habe, dass Impfen auch oder sogar gerade auch im Alter ein relevantes Thema ist, dass dank neuer Entwicklungen bei den Impfstoffen man auch immer besser wirksame Impfungen tatsächlich vorhalten kann, so dass es nochmal sinnvoller ist, sich auch wirklich impfen zu lassen. Und das, glaube ich, das Einfachste, was so jeder für sich tun kann, ist, mal einmal im Jahr beim Hausarzt vorbeizugehen mit dem Impfbuch in der Hand zum drüber gucken lassen, wo sind denn möglicherweise Lücken, wo fehlt was, ist vielleicht die letzte Tetanusimpfung zu lange her, dass da einfach ja mal regelmäßig drauf geguckt wird, um eben so richtige Impflücken im Einzelfall gar nicht entstehen zu lassen. Vielleicht einfach von der Durchführbarkeit für die niedergelassenen Kollegen, nicht gerade zum Start der Grippesaison, dann sind die echt schon im Großeinsatz, dann ist, glaube ich, nicht die Zeit, da dezidiert nachzugucken. Aber wenn man das vielleicht eher so in der Sommerzeit macht, wenn da einfach infektmäßig gerade nicht so viel los ist, dann ist vielleicht auch die Zeit und dann kann man auch gut takten, welche Impfungen mache ich zusammen, in welcher Zeit lasse ich mich einmal rechts, einmal links impfen oder habe ich da selber Sorge und mache das lieber nacheinander, in welchen Abständen komme ich dann und dann kann man das auch gemeinsam, glaube ich, gut planen.
Ja, wenn man das Heft nicht verloren hat, ne? Also es ist wahrscheinlich etwas, was man schon sorgsam aufheben sollte. Dankeschön, Anja. Ja, danke auch für dein Zuhören, für dein Interesse an dem Thema Impfen. Wir hoffen, du hast ein paar Informationen mitnehmen können aus diesem spannenden Teil, wie ich finde. Und ja, wir freuen uns auch, wenn du uns weiter zuhörst und uns treu bleibst. Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.